SWR 2 Wissen.
Ich unterrichte 15 junge ehemalige Islamisten. Einigen zeige ich, wie man Hühner hält. Anderen bringe ich bei, wie man Gemüse anbaut. Manche haben mich gebeten, dass ich sie Imkerei lehre, damit sie Honig verkaufen können. Sie lernen sehr schnell, weil wir das, was sie produzieren, gleich auf dem Markt verkaufen. Dass sie sich so ein Taschengeld verdienen können, fördert ihr Interesse am Lernen.
Islamistische Aussteiger in Somalia. Eine Sendung von Bettina Rühl.
Der Landwirtschaftslehrer Mustafa Mohamed Scher führt durch den kleinen Garten eines Berufsbildungszentrums für ehemalige islamistische Kämpfer in der somalischen Stadt Baidoa. Papaya-Bäume spenden Schatten. Schutz vor der Sonne ist in Somalia immer willkommen. Auf kleinen Beeten wachsen Blumen und Gemüse. Somalia hat ein Programm zur Wiedereingliederung ehemaliger islamistischer Kämpfer in die Gesellschaft eingeführt, unter anderem mit deutscher Hilfe. Obwohl das Programm umstritten ist, könnte es Schule machen, vielleicht sogar in der Bundesrepublik. Denn bisher wurden weltweit noch kaum Erfahrungen mit solchen Projekten gesammelt. Die Hühner gackern in einem Käfig, neben dem Werkbänke stehen. Dort hämmern zwei junge Männer in Blaumännern unter Anleitung an einem Bett. Schon das Einschlagen der Nägel bereitet ihnen sichtlich Probleme. An der benachbarten Werkbank nimmt ein Azubi einen Automotor auseinander. In diesem Berufsbildungszentrum im somalischen Baidoa lernen rund 100 junge Männer und eine Handvoll junger Frauen, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Im Umgang mit Kalaschnikows waren sie bisher geschickter als im Gebrauch von Hämmern und Nägeln oder Hühnerfutter. Alle Azubis gehörten bis vor kurzem der islamistischen Shabab-Miliz an, die zum Al-Qaida-Netzwerk gehört. Adam Hussein leitet das Demobilisierungslager.
Die jungen Leute wollen nicht mehr kämpfen und sind nach Baidoa zurückgekehrt. Sie möchten wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie einen Beruf erlernen. Außerdem will ich erreichen, dass diese Menschen wieder ohne Angst in die Stadt gehen und ihre Vergangenheit hinter sich lassen können.
Baidoa liegt 250 Kilometer nordwestlich der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Eine kurze, aber gefährliche Strecke. Wie auf vielen anderen Straßen auch, haben Kämpfer der Shabab-Miliz dort Straßensperren errichtet. Sie erheben Wegezoll von allen Passanten und exekutieren auch schon mal vermeintliche Sympathisanten der ihnen verhassten Regierung. In anderen Landesteilen Somalias ist die Sicherheitslage nicht besser. Der Krieg zwischen der Regierung unter Präsident Hassan Sheikh Mohamud und der Shabab-Miliz dauert an. Im Bemühen um eine friedliche Lösung versucht die Regierung, zusammen mit internationalen Partnerstaaten, islamistische Milizionäre zum Aussteigen zu bewegen, sie zu demobilisieren. Das Zentrum in Baidoa wird von Deutschland finanziert und von der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, geleitet. Wolf-Christian Paes vom Internationalen Konversionszentrum in Bonn berät die somalische und die deutsche Regierung bei diesem Programm.
Die Mobilisierungsprogramme sind ja entstanden in den 80er und 90er Jahren und da ging es im Wesentlichen um Milizen aus Afrika, wo zumindest bei der UN die Vorstellung vorherrschte, dass das gänzlich unpolitische Gruppen sind, Leute, die einfach nur da waren, um zu überleben, um zu plündern, um zu vergewaltigen möglicherweise, wo es aber nicht um Ideologie ging. Das heißt, klassischerweise sind Demobilisierungsprogramme relativ stark auf die materielle Reintegration orientiert, auf die materielle und soziale Reintegration, das heißt dafür zu sorgen, dass die Leute einen Job bekommen, in ihre Dörfer zurückkehren können, Familien gründen können und so weiter und so fort und vernachlässigen eher diese Frage, was hat die Leute motiviert, überhaupt sich diesen Gruppen anzuschließen.
Laut der somalischen Regierung und der Weltbank haben von bis zu 5.000 Kämpfern der Shabab-Miliz in den vergangenen Jahren rund 1.000 die Terrorgruppe verlassen. Anders als bei früheren Kriegen in Ostafrika hatte ein großer Teil dieser Aussteiger aus religiös-ideologischen Gründen zur Waffe gegriffen. Ihr Ausstieg ist für die Ex-Kämpfer selbst und für alle Beteiligten gefährlich. Wer desertiert, muss Rache fürchten. Alle, die den Ausstieg der Kämpfer unterstützen, stehen ebenfalls auf der Todesliste der Shabab-Miliz.
Die Mobilisierungsprogramm wäre ja eigentlich ein Programm, wo nach dem Ende eines Konfliktes die Angehörigen einer oder mehrerer bewaffneter Parteien geordnet, demobilisiert im Ganzen werden. Hier ist es eher ein Aussteigerprogramm für Individuen.
Rund 15 Männer und Frauen sitzen auf Plastikstühlen im Halbkreis. Sie hören ihrem Ausbilder zu, der an einer Tafel die Grundlagen der Buchhaltung erklärt. Vorbereitung auf ein Leben als selbstständige Geschäftsfrau, selbstständiger Geschäftsmann. Maslan Mohammed Hassan zum Beispiel möchte einen Laden für Kosmetika eröffnen. Fast 3 Jahre hatte der 22-Jährige für die Shabab-Miliz gekämpft. Ende 2013 stieg er aus. Als islamistischer Milizionär hatte er jeden bedroht und bestraft, der einen Sinn für weltliche Schönheit hatte. Nun will ausgerechnet er Kosmetika verkaufen. Hassans Erklärung dafür ist simpel. Er kennt sich mit Körperpflegeprodukten schon aus. Er handelte damit als Schüler, bevor er sich der Shabab-Miliz anschloss. Nachmittags hatte er so sein Schulgeld verdient.
Ich habe mich der Miliz 2010 angeschlossen. Sie hatten damals fast das ganze Land unter Kontrolle. Das beeindruckte mich. Außerdem setzte mich einer ihrer Kämpfer in Baidoa ständig unter Druck. Einmal hat er die SIM-Karte meines Handys zerbrochen. Manchmal hat er mich geschlagen. Häufig hat er mir gedroht. Wenn ich der Shabab nicht beiträte, würde ich in meinem Leben keinen Frieden mehr finden. Schließlich gab ich nach.
Hassan macht keinen Hehl daraus, dass ihn auch die militärische Stärke der Terrormiliz faszinierte und er deshalb mitkämpfen und mitsiegen wollte. Viele seiner Freunde waren schon dabei, warum nicht auch er? Damals eroberten die Islamisten Landstrich um Landstrich Somalias. Anfangs ging Hassans Strategie auf. Er unterwarf sich, gehorchte und hatte zunächst keine Probleme. Er genoss, Macht über alle zu haben, die nicht zu den Kämpfern gehörten. Hassan wirkt angespannt, während er spricht, obwohl er die Miliz schon vor mehr als 2 Jahren verlassen hat. Er schaut sich um, sobald er Schritte hört, behält im Blick, was in seiner Umgebung geschieht.
Ich wurde religiös geschult. Mir wurde versichert, dass ich den Heiligen Krieg kämpfe, dass ich nach dem Tod ins Paradies komme.
Hassans militärische Grundausbildung dauerte 7 Monate. Er war in einem Camp im äußersten Südwesten Somalias stationiert, rund 600 Kilometer von Baidoa entfernt. Im Nachhinein erwies sich das als Segen für ihn. Weil er in seiner Heimat kein Verbrechen beging und niemanden drangsalierte, gibt es dort wenig Vorbehalte gegen seine Rückkehr. Während seiner aktiven Zeit kämpfte er mit Überzeugung, sagt er. Er liebte den Krieg.
Ich wollte die Christen auslöschen. Ich hatte vor gar nichts Angst. Ich scheute weder Blut noch Verletzte oder Leichen.
Ein überzeugter Kämpfer also, würde man sagen. Trotzdem gilt Hassan der somalischen Regierung nur als sogenannter Niedriggefährder. Gemeint ist damit wohl so etwas wie ein Mitläufer.
Die somalische Regierung sagte ja erstens, dass es sich bei den Insassen dieser Lager, bei den Teilnehmern des Programms im Wesentlichen um die sogenannten Niedriggefährder handelt. Low-Risk Candidates ist die Formulierung, die dort immer verwandt wird. Und wiederum hier ist eine implizite Erwartung dabei, dass es sich halt um Leute handelt, die eben eher nicht aus ideologischen Motiven mitgemacht haben, sondern um des schieren Überlebenswillens. Das kann ich nicht wirklich beurteilen, ob das so ist. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass das möglicherweise nicht die ganze Wahrheit ist.
Eine der wenigen externen Studien kam 2014 zu dem Ergebnis, dass die Aussteiger zu den unterschiedlichsten Kategorien gehören.
Dass es eine bunte Mischung ist, also von, sagen wir mal, Leuten, die zum Selbstmordattentäter gedrillt wurden oder aber der religiösen Polizei gehörten. Also kann man ja schon davon ausgehen, dass das, sagen wir mal, ideologisch fundierte Kämpferinnen und Kämpfer sind, bis hin tatsächlich zu Leuten, die eher Trägerdienste durchgeführt haben, die gekocht haben, die Munition transportiert haben, die möglicherweise auch teilweise auch zwangsrekrutiert waren. Und man fragt sich halt unweigerlich, ist diese Dimension einfach zu wenig erforscht? Will man sie nicht sehen? Glaubt man da möglicherweise unkritisch der Definition der somalischen Behörden? Das ist im Wesentlichen der Geheimdienst, der diese Einstufung vornimmt.
Die Kriterien dieser Einstufung behält der somalische Geheimdienst für sich. Sie werden weder den Vereinten Nationen noch Menschenrechtsorganisationen offengelegt. Nicht nur dadurch provoziert NISA Kritik. Der Geheimdienst nutze die Demobilisierung für die Terrorabwehr, so ein häufig wiederholter Verdacht. Geständnisse der Aussteiger würden unter Folter erzwungen. Und, so wird vermutet, unter massivem Druck würden einige Aussteiger zu Regierungsagenten gemacht und erst danach in Demobilisierungslager geschickt. Sollten die Vorwürfe stimmen, dann widerspreche das den internationalen Standards für Wiedereingliederungsprogramme. Doch wegen der schlechten Sicherheitslage in Somalia kann niemand die Vorwürfe prüfen.
Ja, das war eins der besonders heiklen Themen, als wir hier angefangen haben.
Waldemar Frey ist Direktor des UN-Programms, das Somalia beim Aufbau eines Rechtsstaats unterstützt. Dazu gehört es, die Demobilisierungsprojekte zu koordinieren. Eine schwierige Aufgabe. Neben dem Camp in Baidoa gibt es 3 weitere Lager in Somalia, finanziert von anderen Geldgebern mit anderem Management und anderen Programmen.
Anfangs gab es den weit verbreiteten Verdacht, dass manche Camps in Wahrheit eher Internierungslager waren, die vom somalischen Geheimdienst kontrolliert wurden und keine Demobilisierungszentren. Diese Zweifel sind bis heute nicht ausgeräumt, weil wir alle zu wenig erfahren, was in den Lagern vor sich geht. So ist es schwer zu garantieren, dass die Programme internationalen Standards entsprechen.
Mittagessen im Lager von Baidoa. Helfer verteilen Reis mit Fleisch und Soße und Salat. Bei der Shabab-Miliz waren die Kämpferinnen und Kämpfer eine deutlich schlechtere Verpflegung gewöhnt. Oft war nicht genug zu essen da und sie blieben hungrig, sagt Hassan. Ihm sei das damals im Fieber des Kampfes egal gewesen. Anders als er es sich vorgestellt hatte, erhielt er bei der Miliz aber keinen Sold. Dabei halten sich seit Jahren Gerüchte, die Kämpfer verdienten mehrere hundert Dollar im Monat. Das wäre sehr viel Geld in dem bitterarmen Land.
Wir sind jeden Tag ab 9 oder 10 Uhr morgens marschiert. Oder wir haben gekämpft. Zum Schlafen hatten wir nur eine Plastikplane. In der Regenzeit bekamen wir 2. Eine haben wir auf den Boden gelegt, mit der anderen haben wir uns zugedeckt. Morgens haben wir die Planen zusammengerollt, dann sind wir weiter marschiert. Mir hat es damals nichts ausgemacht, so zu leben.
Anfangs scheint er diese Härten regelrecht als Abenteuer genossen zu haben, gewürzt mit ständiger Todesgefahr als Kitzel. Der Reiz des vermeintlich Abenteuerlichen lockt vielleicht viele der jungen Shabab-Kämpfer. Im Camp in Baidoa schläft Hassan in einem sauber bezogenen Stockbett, erhält regelmäßige Mahlzeiten und lernt, sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Die Berufsausbildung hier begann, in 6 unterschiedlichen Handwerken, Mitte 2015. Doch bereits Anfang 2014 war das Lager eröffnet worden. In den ersten 1,5 Jahren wurden die Aussteiger im Wesentlichen nur beherbergt, weil das Geld für ihre Ausbildung noch nicht freigegeben war. Sie verbrachten ihre Tage mit Würfelspielen und Fernsehen. Auch heute noch ein wichtiger Zeitvertreib.
Das sind ja Verwahrungsanstalten. Da gibt es ein gewisses Maß an der sogenannten Deradikalisierung. Das heißt, es gibt einen Imam, der in regelmäßigen Abständen mit den Teilnehmern spricht und versucht, gewissermaßen Sozialarbeit zu leisten. Es gibt ein minimales Maß an, sagen wir mal, handwerklicher Ausbildung, aber auch bis vor kurzem zumindest auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und ansonsten kriegen sie halt was zu essen. Es gibt einen Fernseher und die Möglichkeit, Fußball zu spielen, um das deutlich zu machen. Das ist keine ganz so schlechte Perspektive, wenn man die Situation in Somalia kennt, wo die meisten Leute nicht zu essen haben und wo es auch wieder Fernsehen und Freizeitangebote gibt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch etwas, was letztlich für die überwiegend jungen Menschen ein gewisses Gefühl der Perspektivlosigkeit eröffnet.
Dennoch gibt Hassan sich zuversichtlich. Die Zeit im Camp empfände er nicht als vergeudet, sagt er. Keine Macht der Welt könne ihn in die Arme der Miliz zurücktreiben. Der 22-Jährige erzählt, warum er ausgestiegen ist.
Ich verlor den Glauben, als die Shabab-Mitglieder anfingen, sich gegenseitig umzubringen. Ich war Zeuge, als ein Kämpfer aus den USA ermordet wurde. Er hieß Al-Amiriki. Er und ein Emir, der ihn begleitete, wurden im Auftrag des damaligen Shabab-Führers Godane exekutiert. Ich war damals Leibwächter von Al-Amiriki und stand dann neben seiner Leiche. Ich fragte mich, was für einen Glauben predigen die uns? Wenn solche Morde dazugehörten, konnte das nicht richtig sein.
Inzwischen ist auch Godane tot. Er war einer der Mitbegründer der Shabab-Miliz und wurde Anfang September 2014 bei einem US-amerikanischen Drohnenangriff getötet. Da war Hassan der Ausstieg schon gelungen. Die Ältesten seines Clans in Baidoa hatten ihn auch während seiner Zeit als Kämpfer immer wieder auf seinem Handy angerufen, hatten ihn aufgefordert, die Miliz zu verlassen. Als er dazu bereit war, gab er seinen Ältesten ein Zeichen. Die wiederum bereiteten Polizei und Geheimdienst vor, damit der Aussteiger nicht sofort erschossen wird, wenn er nach Baidoa zurückkehrt. Für die Vereinten Nationen ist das Programm in Somalia ein Pilotprojekt. Gängige Demobilisierungsansätze müssen immer wieder angepasst werden, weil sich der Charakter von Kriegen weltweit ändert. Konfrontationen zwischen einzelnen Staaten werden immer seltener. Oft sind es wirtschaftlich, religiös oder politisch motivierte Milizen, die ihre Regierungen oder sich gegenseitig bekämpfen. Zur Kriegsführung vor allem islamistischer Akteure gehört nicht zuletzt der Terror gegen die Bevölkerung. Waldemar Frey von den Vereinten Nationen meint:
Wir arbeiten da in einem ganz neuen Bereich. Es ist schwierig, Menschen mit einem bestimmten ideologisch-psychologischen Hintergrund zu rehabilitieren. Wie macht man das in einer Weise, die garantiert, dass der ehemalige Kämpfer seiner Ideologie tatsächlich abgeschworen hat? Wie zuverlässig können wir beurteilen, ob wir jemanden wirklich wieder in die Gesellschaft eingliedern können? Wir müssen uns hier also nicht nur mit den Einzelpersonen beschäftigen, sondern auch mit der Gemeinschaft eines Dorfes, einer Stadt arbeiten. Wir müssen sie auf die Rückkehrer vorbereiten.
Dass die Reintegration ehemaliger Islamisten gelingt, ist nicht nur für die betroffenen Staaten wichtig, in diesem Fall Somalia. Denn islamistische Kämpfer agieren weltweit. Sie bedrohen auch westliche Staaten.
Ich denke, in dem Maße, in dem wir es mit islamistischen Milizen zu tun haben, im Augenblick in Somalia, aber auch Boko Haram in Nigeria, perspektivisch auch möglicherweise irgendwann mal im Irak, in Syrien, anderswo, wird sicher diese Frage der ideologischen Komponente eine stärkere Rolle spielen. Und da ist Somalia tatsächlich ein interessantes Beispiel. Das heißt, wir müssen, glaube ich, stärker mit den sowohl Erfahrungen aus anderen Ländern beschäftigen, als halt auch mit der Frage, was hat diese jungen Menschen motiviert, sich der bewaffneten Gruppe erstmal anzuschließen.
In diesen Fragen stehen internationale Organisationen noch ganz am Anfang. Erste Studien werden erstellt, Erfahrungen dokumentiert. Die Beweggründe von Kämpfern scheinen sich stark zu unterscheiden. Das gilt schon für verschiedene Kämpfer innerhalb eines Landes. Auch Deutschland muss lernen, mit Aussteigern umzugehen. Denn deutsche Islamisten kämpfen heute in Somalia und Syrien, morgen vielleicht in Libyen oder im Niger. Etwa 230 sollen bereits nach Deutschland zurückgekehrt sein und ihre Zahl wird steigen. Aber die somalischen Erfahrungen sind nicht eins zu eins übertragbar, denn Deutschland lebt seit Jahrzehnten im Frieden, Somalia seit 25 Jahren im Krieg. Viele Menschen haben unter Gewalt und Hass gelitten, haben Angehörige oder ihre Heimat verloren. Viele wollen sich womöglich an den Tätern rächen. Zumal es keine funktionierende staatliche Justiz gibt, die sich um Gerechtigkeit bemühen könnte. Zur Pionierarbeit in Baidoa gehört deshalb der Versuch, die Gesellschaft neu aufzubauen. Angie Yoda-Meiner hat dafür eine Form der Traumabehandlung entwickelt, die nicht auf das Individuum zielt.
Es geht nicht um psychotherapeutische Behandlung. Wir arbeiten mit Dorfgemeinschaften daran, ihren Zusammenhalt nach und nach wieder aufzubauen. Wir hoffen, dass wir so langfristig Versöhnung erreichen.
Angie Yoda-Meiner ist keine Psychologin, eher eine Sozialarbeiterin. Sie selbst nennt sich Peacebuilding Practitioner, Friedensschaffende. Sie arbeitet im Auftrag von Nichtregierungsorganisationen mit psychiatrischen Trauma-Experten und Soziologen zusammen. Tausende Somalier wurden vor den Augen ihrer Angehörigen getötet oder vergewaltigt, verletzt, vertrieben. Yoda-Meiner ist davon überzeugt, dass die ganze Gesellschaft traumatisiert ist und Heilung braucht, um nach so brutalen und langjährigen Gewalterfahrungen zum Frieden zu finden. Schließlich setzt sich eine Gemeinschaft aus lauter Individuen zusammen, die ihrerseits womöglich traumatisiert sind. Der Begriff Trauma wird mittlerweile für alle möglichen Phänomene benutzt, aber Yoda-Meiner meint damit ein klar beschreibbares Verhalten, das auf bestimmten Abläufen im Gehirn beruht.
We approach
Wir gehen in Nachkriegszeiten zu Unrecht davon aus, dass politische Akteure und Bevölkerungen rational entscheiden. Wir glauben, dass sie dafür auf ihren Frontallappen im Gehirn zurückgreifen, in dem das rationale Denken verankert ist. Aber in Ländern wie Somalia waren die Menschen jahrzehntelang extremem Stress und Krieg ausgesetzt. Sie wurden massiv traumatisiert. Viele Menschen haben zu dem Hirnbereich, in dem rationales Denken stattfindet, keinen Zugang mehr, weil sie im Überlebensmodus sind. In diesem Modus fliehen oder kämpfen wir oder wir unterwerfen uns. Deshalb treffen politische Führer, von denen wir nach einem Krieg rationale Entscheidungen erwarten, fortwährend irrationale Entscheidungen. Dasselbe gilt für die Gemeinschaften insgesamt.
Auch deshalb dreht sich die Gewaltspirale, zum Beispiel in Somalia, immer weiter. Jutta Meiner ist davon überzeugt, dass die somalische Gesellschaft vom Überlebensmodus auf den rationalen Modus umstellen muss, um die Eskalation der Gewalt zu beenden. Sie hält diesen gemeinschaftlichen Ansatz auch deshalb für nötig, weil es in Somalia gar nicht genug Therapeuten gäbe, um alle Aussteiger und ihr Umfeld psychologisch zu betreuen. Es gäbe auch nicht genügend Gefängnisse, um alle Täter zu bestrafen. In Baidoa und einer anderen somalischen Stadt hat sie den neuen Ansatz in einem Pilotprojekt ausprobiert.
Ein somalischer Künstler hat uns Bilder gezeichnet. Jeder, der diese Bilder sieht, hat dazu eine andere Geschichte im Kopf, abhängig von seinen persönlichen Erfahrungen. Wir fordern nie jemanden auf, von seinen Erlebnissen zu erzählen. Wir wollen die Menschen nicht retraumatisieren. Wir könnten das gar nicht auffangen, weil wir keine Therapeuten sind. Wir wollen erreichen, dass sie ihre Erlebnisse über das Erzählen von Geschichten verarbeiten.
Wieso etwas im besten Fall aussehen kann, erzählt sie am Beispiel eines der ersten Traumakurse in Somalia.
Einer der beiden Kursleiter war ein in Kenia lebender junger Somalier. Er hatte gesagt, es reize ihn, in seinem Heimatdorf für uns zu arbeiten. Wie alle unsere Mitarbeiter wurde er geschult, dann ging er in sein Dorf. Dort wurde er sichtlich nervös, schwitzte und zitterte. Er war nicht in der Lage zu arbeiten. Sein Kollege musste den Kurs alleine übernehmen. Keiner wusste, was mit ihm los war. Am zweiten Tag wurde es noch schlimmer. Am Ende dieses zweiten Tages stand er auf und sagte: Ich muss ein Geständnis machen. In Wahrheit bin ich nicht gekommen, um mit euch an euren Traumata zu arbeiten, sondern um den Mörder meines Vaters zu töten.
Der Täter, der den Vater des jungen Kursleiters und möglicherweise noch 19 weitere Mitglieder seiner Familie getötet hatte, war unter den Teilnehmern im Raum.
Der Täter stand auf und sagte: Ich bin der, den du suchst. Der Kursleiter hatte seinen Mordplan zu diesem Zeitpunkt schon fallen gelassen und gesagt: Ich will den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen, damit meine Kinder nicht mehr von denselben Schrecken verfolgt werden, die mich mein Leben lang verfolgt haben. Der Mörder seines Vaters war einer der Ältesten des Dorfes. Er erwiderte: Du hältst mich für reich und privilegiert, weil ich einer der Führer des Dorfes bin. Du sollst aber wissen, dass ich seit 20 Jahren verfolgt werde von dem, was in jeder Nacht geschah. Ich kann nicht schlafen, habe Albträume. Meine Frauen haben mich alle verlassen. Meine Kamele sterben. Das Geschehen dieser Nacht lastet auf mir wie ein Fluch. Nach diesem Wortwechsel kamen die traditionellen Entschädigungsmechanismen in Gang. Um darüber zu beraten, setzten sich die beiden Männer mit Vertretern ihrer beiden Clans zusammen.
Deutschland hat solche traditionellen Mechanismen der Versöhnung und Entschädigung nicht. Dafür gibt es eine weitgehend funktionierende Justiz. Andererseits kann die Justiz nicht alle Fragen beantworten, die sich im Zusammenhang mit den Aussteigern islamistischer Terrorgruppen stellen, sagt Wolf-Christian Paes.
sind wir vielleicht einfach noch nicht so weit, dass wir genau wissen, wie wir mit solchen Leuten umgehen können. Das kennen wir auch aus dem Inland zum Beispiel. Wie gehen wir denn mit unseren Syrien-Rückkehrern aus? Sind das Opfer, die auf den falschen Weg gekommen sind? Brauchen die eigentlich Sozialarbeit, um ihnen zu helfen, einen Weg in unsere Gesellschaft zurückzufinden? Oder handelt es sich um Täter, die bestraft werden müssen? Wie geht man mit der religiösen Überzeugung von Menschen um? Und wie stark ist die auch?
Fragen, die immer wichtiger werden. Und je häufiger Deutsche unter den Opfern islamistischer Attentate sind, vielleicht auch bei Anschlägen in Deutschland selbst, desto drängender werden die Antworten. Erfahrungen aus Ländern wie Somalia können die Suche danach erleichtern.